Ich freue mich, in eurer Mitte zu sein. Ich war am dritten Advent des letzten Jahres hier bei euch, habe mit euch den Gottesdienst gefeiert, nun wieder. Ich bin im Ruhestand, einer der schönsten Stände, die es gibt, wohne in Leipzig, war Thüringer Pfarrer, begonnen im Sperrgebiet südlich von Sonneberg, 1977, dann war ich mal 8 Jahre in Tansania mit meiner Familie, nicht im Stück, sondern einmal 4,5 und 3,5 Jahre. Ja, und nun in Leipzig im Ruhestand, ich freue mich, bin glücklich, in dieser wunderschönen Stadt zu leben und deswegen immer wieder mal auch gern unterwegs. Ich selber bin noch tätig im Christusdienst, dort ist meine geistliche Heimat. Bin auch im Taubblindendienst in Radeberg, in einem Zentrum für taubblinde Menschen, noch mit tätig. Und heute mal bei euch wieder. Jeder Gottesdienst ist ja etwas Besonderes. Man kann sich vorbereiten, und das habe ich auch. Aber wo er hinläuft, wo der Herr seine Akzente setzt, jetzt in dieser Stunde, das kann man nicht machen. Man kann nur erbitten, Herr, sende du deinen Geist und setze Akzente in dieser Stunde. Und ich möchte euch noch einmal den Wochenspruch nennen, der über diese Woche steht, die beginnt. Diese Einladung von Christus, kommt her zu mir alle, die ihr beladen, mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch erfrischen. Das steht als erstes. Der Herr will dich erfrischen, jetzt in dieser Stunde. Und weil er dich kennt, und zwar besser als du dich selbst, weiß er, wie er dich erfrischen kann, welches Wort du brauchst, was bei dir aufleuchten muss, damit Frische wieder oder erneut in dein Leben kommen kann. Er will uns erfrischen. Erstmal ganz persönlich. Kann man sich drauf freuen. Mal sehen, wie er es macht. Mal sehen, wie ihr den Gottesdienst verlasst, wie ihr gekommen seid, wie ihr ihn verlassen werdet. Und die andere Seite ist natürlich, wie hat Gott selbst seine Kirche, die nun schon 2000 Jahre auf dem Weg ist, und die an vielen Stellen verkrustet auch ist, immer auch in Gefahr war, wie hat er sie immer wieder erfrischt, dass es weiterging, dass man nicht müde geworden ist, hat doch alles keinen Sinn, höre auf. Ich nehme euch mit in die Apostelgeschichte, Kapitel 4. Ich lese euch einen Text, der uns hineinführen soll in das, was ich euch sagen möchte. Gebet der Gemeinde. Pfingsten war passiert. Ein erstes großes Wunder geschehen durch Petrus und Johannes. Silber und Gold kann ich dir nicht geben, sagen sie dem Gelähmten. Das haben wir nicht. Aber was ich habe, sagt er, das geben wir dir. Im Namen Jesu, steh auf. Das hatte noch niemand zu ihm gesagt. Und er kann wirklich aufstehen. Und dieses Heilungswunder im Namen Jesu bringt die Apostel in Not. Sie werden wieder freigelassen und kommen in die Gemeinde. Und nun Folgendes steht hier. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu ihren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David gesprochen zu deinem Knecht. Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten sammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels. Zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen. Und gib deinen Knechten mit allen Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Gott erfrischt seine in Bedrängnis geratene Gemeinde. In welcher Form? Sie werden neu von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Da war doch erst Apostelgeschichte 2 Pfingsten. Und jetzt schon wieder. Ja, schon wieder. Pfingsten ist ein Fest, das im Vergleich zu Ostern und Pfingsten nicht einmalig ist, sondern Pfingsten muss sich immer wieder neu ereignen. Durch den Geist Gottes erfrischt der Herr selber seine Gemeinde und ermutigt sie. Das ist das, was ich euch als erstes ganz klar sagen möchte. Pfingsten, wie es in der Apostelgeschichte 2 geschrieben steht, war erstmalig, war nicht einmalig. Apostelgeschichte 4 haben wir es schon wieder, die bedrängte Gemeinde, die Städte bebt und sie werden erfüllt vom Geist. Gehen wir Kapitel 10 im Haus des Cornelius, Petrus wird dorthin geführt auf wunderbare Weise, er predigt das Wort Gottes. Und als er predigt, für ihn selber überraschend, geschieht wieder Pfingsten. Der Geist Gottes fiel auf die, die sein Wort hörten. Die Pfingstbotschaft, ich erquicke euch, ich erfrische euch durch meinen Geist. Damit, warum? Damit Karfreitag und Ostern, die Leuchtkraft von Karfreitag und Ostern wirklich zum Leuchten kommt. Und, dass ihr befreit werdet von aller Angst. Zu predigen. Die ersten Jünger sagen, wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Und wir können so oft schweigen von dem, was wir glauben. Der Geist Gottes ermutigt, auch mal das zu sagen, was ich glaube. Auch wenn ich vielleicht in einer Runde bin mit vielen, die ganz andere Wege gehen. Ich habe manchmal den Eindruck, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir als Christen gleichen oft den Emmaus-Jüngern. Wir haben vom Kreuz gehört und haben es vielleicht mit erlitten. Von der Auferstehung haben wir auch gehört, aber nicht verstanden. Sie gehen betrübt ihren Weg. Alles war geschehen. Mehr konnte der Herr nicht tun. Karfreitag war geschehen, die Erlösung in Jesus. Ostern war geschehen, er kam aus dem Grab. Einige Frauen haben ihn gesehen. Und sie gehen dennoch bedrückt. Wir aber hofften, wir aber hatten uns das so vorgestellt, wir aber wünschten und nichts ist passiert. Ach, kennt ihr das? Wir haben gebetet, wir haben gehofft. Und dann kommt der Herr selbst und erklärt, stellt sich an die Seite und erklärt ihnen die Schrift. Und dann sagen sie später, als er mit uns redete, wurde unser Herz ganz berührt, als er mit uns redete. Und das Reden Jesu hat der Heilige Geist übernommen. Der Herr ist im Himmel, der Geist ist gesendet. Nun steht er uns an der Seite auf deinem Weg und auf meinem Weg. Er, der mich begleitet, dort, gerade dort, wo es mir zu schwer wird, wo ich aufhören möchte, wo die Freude gewichen ist, und möchte es mir erklären, damit wieder das, was mal gebrannt hat in mir, was lebendig war, dass es wieder neu sich entzündet. Das ist das Wirken des Geistes, als er mit uns redete, wurde das Herz berührt. Also schon in der Apostelgeschichte geht es durch immer wieder neu das Pfingstwunder. Ich möchte euch nun drei Stellen nennen, zwei in der Kirchengeschichte und eins in der Gegenwart. Das Wirken des Geistes, wie er Menschen, seine Gemeinde erfrischt hat. Ich führe euch zunächst zu einem Datum, die meisten können damit was anfangen, 13. August. 13. August 61, da war ich 13 Jahre alt, da wurde die Mauer gebaut. Das war nicht schön. Ich führe euch aber ein wenig weiter zurück, ich führe euch zu dem 13. August 1727. Da wurden Mauern zerstört. Böhmische Brüder kamen nach Herrnhut, konnten dort siedeln, lebten dort, hatten Häuser gebaut. Und wenn viele Fromme zusammen sind, Zinzendorf schreibt, sie waren heillos zerstritten. Warum glaubst du nicht so wie ich? Warum tust du nicht das und jenes? Heillos, die Frommen heillos zerstritten. Und Zinzendorf sagt, das geht nicht. Und dann lädt sie ein in die Kirche von Bertelsdorf. Ich war erst vor kurzem dort, in dieser wunderschönen kleinen Kirche, habe mich erinnert an das. Und dann spricht Zinzendorf ein Bußgebet. Gemeinde stimmt ein. Sie feiern das Abendmahl und erleben die Gegenwart Gottes. Sie erleben die Gegenwart Gottes so stark, dass sie den Tag und den folgenden zusammenbleiben, aufeinander zugehen, sich in die Arme fassen und weinen. Weinen über ihre Härte des Herzens, weinen über ihre Schuld. Und es bricht was auf. Es gibt eine Erfrischung in der Gemeinde, die nicht machbar war. Sie ist nicht machbar, die geschenkt war. Und Zinzendorf sagt, wenn man von ihm liest, das war der Pfingsttag in Herrnhut, in Bertelsdorf. Und das hatte eine Auswirkung, ich will jetzt davon nicht reden, wir kommen dann noch zum Gebet. Unglaublich, was durch diesen Anfang geschah. Nehmt euch weiter, wir bleiben im gleichen Jahrhundert, 1700, aber jetzt 39. Ich nehme euch mit nach England, John Wesley. Er hatte Jesus kennengelernt, aber da war noch vieles, ja, die Kraft fehlte, das spürte er. Ich nehme euch hinein in den Neujahrstag 1739. John Wesley ist mit 60 Brüdern zusammen und sie beten. Sie sehen die Not der Kirche. Sie sehen die Not in England. Viele gute Werte kommen immer mehr unter die Räder. In der Kirche, außerhalb der Kirche. Es ist eigentlich zum Davonlaufen. Und da steht, um 3 Uhr morgens, während wir 60 Brüder in anhaltendem Gebet vor Gott lagen, kam die Kraft des Herrn auf wunderbare Weise über uns, so dass etliche vor Freude jauchzten und viele zu Boden fielen. Als wir uns ein wenig von dem Schrecken und Staunen über die Offenbarung solcher Herrlichkeit erholt hatten, brachen wir wie mit einer Stimme in die Worte aus: Wir preisen dich, Gott. Wir erkennen, du bist der Herr. Und dann gehen sie raus, gehen sie in die Städte, denn Kirchen werden sie gar nicht so gern gesehen, und predigen zu Tausenden von Männern und Menschen. Und ihr Wort hat so eine Kraft, dass Tausende ein Leben mit Christus beginnen, zu einer tiefen Umkehr kommen. So erfrischte Gott den Wesley und diese Generation damals. Immer wieder Erfrischung, Erneuerung, damit es weitergeht. Und nun kommen wir mal in die Gegenwart. Und es ist toll, dass ich euch sehe. Weil Gott, nicht nur ihr habt Erwartungen an ihn, er hat auch große Erwartungen an euch. Mich selber hat sehr bewegt, der Aufruf vom 1. März bis zum 9. April, das 40-tägige Jesusfasten, das vom Gebetshaus Augsburg ins Land verstreut wurde. Johannes Hartl und andere Leiter in Europa hatten den Eindruck, zu diesem 40-tägigen Jesusfasten aufzurufen. Europe shall be saved. Europa soll gerettet werden. Und sie hatten die Zielvision, und das ist immer gut, wenn man eine Vision hat, auch ein Ziel hat. 10.000 Leute sollen diese Zeit beten und fasten. Damit man das versteht mit Europa, vielleicht noch diese kleine Ergänzung. Im Wächter, Moment, im Brief des Wächtergebet, steht in diesem Monat, in diesem Gebetsbrief, weltweit geistliche Aufbrüche. Da kommen die Namen vor: China, da kommt Uganda vor, Nigeria vor und. Und Europa ist außen vor. Europa ist außen vor. Und deshalb hat es mich, das empfinde ich schon lange, Europe shall be saved. Europa soll gerettet werden. Als ich war mit großer Freude in dieser Gebets- und Fastenzeit mit dabei, ich habe nicht 40 Tage gefastet, aber punktuell sehr intensiv dabei gewesen. Und ich weiß, also am 1. März begann das und es endete dann am 9. April und am 8. April abends schaue ich in meine Losung. Ich schaue eigentlich nicht immer am Abend schon in die Losung vom nächsten Tag. Das mache ich eigentlich erst den Tag, wenn er angebrochen ist. Aber in dem Fall habe ich es getan. Ich lese euch vor, was ich meinen Freunden geschrieben habe. Mein Herz jubelt. Als ich am späten Abend des 8. April die Losung für den 9. las, konnte ich es fast nicht glauben. Da steht: Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Dieses Wort am letzten Tag des 40-tägigen Jesusfastens, ein Zufall oder Gottes Antwort? Gott Ganz tief in mir ist die Gewissheit. Dieses Wort aus Jesaja 44,3, 9. April, könnt ihr nachlesen zu Hause, ist die Antwort Gottes auf das 40-tägige Jesusfasten von, ich weiß nicht, wie viele Tausende es am Ende gewesen sind in Europa. Diese Bitte, Herr, erbarme dich. Ich will Wasser gießen auf das Durstige. Ich möchte dich fragen, er sagt auf das Durstige, bist du durstig? Oder sagst du, ach, das ist schon alles okay. Es ist eben so, wie es ist. Und hier in Jena ist das doch ganz gut, ihr seid doch eine ganz schöne große Truppe. Und jetzt sind Ferien, wenn die nicht wären, werden noch ein paar mehr. Eure Gottesdienste sind doch gut besucht. Dann tut euch gut, und ich weiß nicht, wo ihr herkommt, in die Dörfer ringsherum zu gehen, wenn man die Gottesdienste mit 5 älteren Damen feiert. Und wenn eine stirbt, bleibt der Platz leer. Das ist die Wirklichkeit, nicht was ihr hier erleben dürft. Und ich möchte euch fragen, seid ihr durstig? Oder sagt ihr, nein, ich habe genug, es reicht mir. Ich will Wasser gießen auf das Durstige. Und wisst ihr, ob ihr durstig seid, woran man das sieht? Ob ihr betet. Ob euch das Gebet wichtig ist. Oder ob das eben auch so irgendwann am Tag schon mal mit vorkommt. Mir geht's doch eigentlich ganz gut. Wisst ihr, dieses Wort, ich gehe davon aus, weil es in meinem Herzen lebt, es ist die Antwort Gottes. Das ist eine pfingstliche Zusage. Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Ich habe es an meinen engeren Freundeskreis geschickt. Und dann kam so die Antwort, naja, Dieter, wir wollen mal sehen, was da wird. Ich gesagt, mein Lieber, diese Haltung ist nicht sehr prickelnd. Ich will mal sehen. Ich will euch sagen, was ich mache seit dieser Zeit. Seit dem 9. April. Jeden Tag in meiner Gebetszeit danke ich Gott, dass er das schenken wird. Ich danke dir, Herr, du wirst Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich danke dir, du wirst deinen Geist ausgießen auf deine Kinder und deinen Segen auf deine Nachkommen. In Verbindung mit der Jahreslosung. Ich will euch ein neues Herz geben. Ein neues Herz schenken, einen neuen Geist in euch legen. Ein letzter Gedanke. Mein Eindruck ist, und das wenn vom biblischen Zeugnis her und auch von den Ereignissen in der Kirchengeschichte, der Geist geht gern durch die Tür des Gebetes. Hört das mal. Der Geist geht gern durch die Tür des Gebetes. Apostelgeschichte 2, als sie versammelt waren zum Gebet, das steht so nicht drin, aber das war so, fiel der Geist auf sie. Apostelgeschichte 4, sie beteten und am Ende wurde die Stätte erschüttert vom Geist. John Wesley, Kirchengeschichte, 60 Männer beten, und der Geist fällt auf sie. Der Geist geht gern durch die Tür des Gebetes. Es ist wahr, der Geist weht, wo er will und steht nicht in keiner Weise in unserer Verfügbarkeit. Das ist wahr. Aber über das Gebet, über deine Gebetszeiten verfügst du. Das ist deiner Planung überlassen. Und wenn der Geist wirklich durch die Tür des Gebetes besonders gern geht, um dich zu erquicken, um hineinzuwirken in die Gemeinde, um hineinzuwirken in dieses Land, dann sollten wir doch das Gebet ganz neu ernst nehmen. Wie sieht es aus mit deiner Gebetszeit? Wie viel Raum und Zeit ist dafür da? Es ist das große Vorrecht, ich sagte euch, der Ruhestand ist ein wunderbarer Stand. Man kann auch nachts beten, weil man früh, wenn man will, auch eine Stunde länger schlafen kann. Aber ich entdecke, wie großartig das ist, zum Beispiel nachts zu beten. Und ich werde fast regelmäßig geweckt, um zu beten. Und ich merke, was da sich ereignet. Was da für eine Bewegung kommt, wenn ich hinein das Lob Gottes singe, wenn ich das Kreuz rühme, das Opfer Jesu, was geschehen ist und die Kraft der Auferstehung. Ich bin so froh und dankbar, dass wir in einer Zeit leben, in der wieder in Deutschland viel gebetet wird. Es wurde immer gebetet. Aber ich denke, wir leben in einer Zeit, in der wieder viel gebetet wird. Gebetshaus, Internet, na, was da alles kommt. Dass 24 Stunden am Tag gebetet wird. Augsburg ist nur ein Beispiel von vielen. Man fängt an zu beten und Johannes Hartl schreibt: Ich bin überzeugt, dass die Rückkehr ins Gebet, die Wiederentdeckung des Gebets, das dringendste und wichtigste Anliegen der Welt im 21. Jahrhundert ist. Ich bin weiter der Meinung, dass das radikale, prophetische Zeichen nicht endenden Gebetes bei Tag und Nacht, das ist, was wir jetzt am dringendsten brauchen. Du auch? Kannst du das unterschreiben? Als ich über euch ja so in Jena nachdachte, weil ich ja die Gemeinde kenne vom Andreas Müller her, ihr seid mir, auch wenn ich eure Gesichter mir fremd sind, aber die Gemeinde, ich dachte, wie wäre das, wenn in Jena das 24-Stunden-Gebet erwachen würde. Wenn sich eine Gruppe findet, die sagt, das nehmen wir ernst. Wir wollen beten. Tag und Nacht. Wisst ihr, das 24-Stunden-Gebet ist ja keine Erfindung in unserer Zeit. Wisst ihr, wo es das erste Mal aufbrach? Wir gehen zurück nach Herrnhut. Sie hatten den Pfingsttag erlebt. 13. August 1727. 14 Tage später sammeln sich 24 Brüder und 24 Schwestern. Sie sagen, und jeder von uns betet am Tag eine Stunde. Es beginnt eine Gebetskette von 24 Stunden. Und wisst ihr, wie lange, wie viele Jahre, wie viele Jahrzehnte? 100 Jahre wurde seit 1727 in Herrnhut Tag und Nacht gebetet. Und wenn ihr mal hineinschaut in die Kirchengeschichte, was in Herrnhut dann passierte, was das für ein Missionszentrum wurde für die Welt, bis hin zu den Losungen und vieles, vieles andere. Für mich ist das tiefe Geheimnis des unglaublichen Segens, der von Herrnhut ausging, das 24-Stunden-Gebet, das Feuer des Geistes blieb am Brennen. Dort, wo man betet, bleibt das Feuer des Geistes am Brennen. Ich weiß von vielen anderen Erweckungsbewegungen, da war nach 4 Jahren das Feuer wieder verloschen. Man kam nach 6, 7 Jahren hin, man spürte dort gar nicht mehr so viel. Zum Beispiel in Wales. Anders in Herrnhut. 100 Jahre 24 Stunden Gebet. Ist das nicht eine Einladung, sagt mal? Ich meine das ganz ernst. Wenn das stimmt, dass der Herr Wasser auf das Durstige gießen wird, und es wird kommen, und Ströme auf das Dürre, wenn er seinen Geist ausgießt auf seine Kinder und seinen Segen auf seine Nachkommen, das wird er tun. Lasst uns doch jetzt schon anfangen. Und ich denke, ihr habt das Potenzial. Schaut euch um, nicht hier, ihr nur im Lutherhaus, in ganz Jena. Das ist das wunderbare Beispiel von Augsburg, das spielt, ist überhaupt belanglos. Katholisch, evangelisch, pfingstlich, Methodisten, Baptisten, was es da alles gibt. Das interessiert wirklich nicht. Es interessiert überhaupt nicht. Es interessiert nur eins. Liebst du Jesus? Ist dir das Reich Gottes wichtig? Und wenn man den Hartl fragt, und er sagt das, er wird oft gefragt, dann sagt er, ist das nicht hier ein bisschen übertrieben? Was macht er hier, 24 Stunden beten? Da gibt er eine Antwort. Wir beten 24 Stunden, weil es Jesus wert ist. Wenn das in uns zum Klingen kommt, wir beten, weil es Jesus wert ist. Der Herr will dich und mich und unsere Kirche und Europa erfrischen. Bist du bereit, deinen Anteil zu geben? Der Geist Gottes tritt besonders gern durch die Tür des Gebetes ein. Bei dir und bei mir und in dieser Kirche. Er weht, wo er will, das stimmt. Aber beten, Zeiten einplanen und das mal in Treue leben, das musst du, das muss ich. Ich ermutige euch. Tragt das bei, was ihr könnt. Betet. Und der Herr wird seine Versprechen alle erfüllen. Amen. 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 Amen.